Unsere Predigtserie ist gerade leben in einer ungeraden Welt oder in einer ungeraden Zeit. Wir hatten uns schon angeschaut, das Thema Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn hat die Welt verloren, aber ja, es ist so wichtig, dass wir Furcht des Herrn haben. Ich habe nochmal einen Sprüchevers rausgeschrieben. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also wenn wir weise werden wollen, dann müssen wir damit anfangen. Genau, und dann haben wir auch angeschaut, hey, wir sind, wie ist die Sichtweise Gottes mit Geld? Wenn wir Geld haben, gehört es nicht uns, sondern wir sind Verwalter und eigentlich gehört es Gott. Das ist wahrscheinlich auch eine Sichtweise, die die Welt eher nicht hat. Und heute geht es weiter. Und ich habe das Thema genannt, in welcher Suppe schwimmen wir? Genau. Jede Generation, jede Zeit ist geprägt von bestimmten Sachen. Und es kann unterschiedlich sein, natürlich, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die ein bisschen anders tickt, oder wenn du in einem anderen Kontinent aufgewachsen bist. Aber es gibt so eine Grundprägung in einem bestimmten Land. Und diese Grundprägung hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft, sondern die hat Auswirkungen auf unser Glauben und auf unsere Gemeinden. Und da ist es wichtig, dass wir realisieren, hey, wo leben wir gerade drin? Und wenn man vielleicht in eine andere Generation schaut und sieht, hey, was haben die denn gemacht? Zum Beispiel diesen Satz, wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, denken wir, wie konnten die das damals glauben? Aber die waren halt in ihrer Suppe und haben das so mitgenommen und konnten das nicht so gut reflektieren. Ich meine, wir haben den Vorteil, die Bibel gibt es auf Deutsch, aber trotzdem, wir leben alle in einer geprägten Welt, im geprägten Umfeld, und manchmal checken wir gar nicht, wo wir eigentlich drin stecken. Genau, und ich möchte einfach paar so Zeiten durchgehen ab der Nachkriegszeit, wie die geprägt sind und wie wir heute vielleicht geprägt sind und wo wir echt aufpassen dürfen müssen. Genau, die Generation nach dem Krieg 1940, die war geprägt durch Verzicht. Der Bleistift wurde benutzt, bis er nicht mehr ging. Ich weiß nicht, ob die Schüler es auch noch machen. Wie klein ist euer kleinster Bleistift? Oh, nicht schlecht. Sehr gut, ja. Jemand hat gesagt, ja, das Brot, wenn es geschimmelt hat, da wurde der geschimmelte Teil abgeschnitten und das vertrocknete noch gegessen. Ich war da nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, wenn man wenig hatte. Ich weiß nicht, wir machen das heute nicht mehr, die Miri und ich. Genau, aber so war die Zeit geprägt. Man hat nicht schnell was weggeworfen, sondern man hat das verwendet, bis es nicht mehr ging. Und im Vordergrund war der Wunsch und die Notwendigkeit, irgendwie durchs Leben zu kommen und dass die Kinder niemals so einen Krieg erleben dürfen. Heute, ja, ist unsere Welt ein bisschen geprägt durch eine Wegwerfgesellschaft. Und ich will nicht groß eingehen auf diesen Punkt, aber das sehen wir auch im Geistlichen. Beziehungen und ungeborenes Leben ist nicht mehr so viel wert, wie damals das Brot, das geschimmelt ist. Das hat Einfluss bis in unsere Gemeinden auch. Wie viel sind Dinge heute wert? Das war ein kleiner Punkt, aber ich wollte ihn einfach mit aufnehmen. Die nächste Generation, die Babyboomer, ab 1950 bis 1965. Es gab einen Wirtschaftsaufschwung und man wollte durch Fleiß und Ehrgeiz den Wohlstand durch Karriere sichern und den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Dadurch musste man sich auch durchboxen. Durch die Babyboomer gab es eine hohe Konkurrenz, weil viele auf dem Arbeitsmarkt tätig waren. Und der Begriff Workaholic hat dort seinen Ursprung. Und heute hat man eher freie Auswahl, wenn man auf den Markt kommt. Also eine freiere Auswahl als damals. Schaut, hey, was können mir die Unternehmen vielleicht bieten? Und wenn sie mir nicht das bieten, was ich will, dann kann ich mich auch bei einem anderen Unternehmen bewerben. Die Fähigkeit, selbst zu bestimmen, wuchs in der Zeit der Babyboomer auch an, auch durch die Pille zum Beispiel. Das war ein gehöriger Aufschwung für die Frau. Das war auch was Gutes für die Frau. Aber heute ist diese Selbstbestimmung auf einem neuen Level. In den letzten Jahren habe ich echt gemerkt, wie oft ich diese Aussage gehört habe, nö, ich habe keinen Bock. Obwohl manche Leute, manche Jugendliche, manche Kinder gar nicht wussten, was ich überall vorbereitet habe und die einfach, nö, ich habe keinen Bock. Ich bestimme selbst, was ich machen will. Ich habe keinen Bock, was du mir sagst. Ich bestimme mein Leben. Und ich habe das auch schon rückwirkend gesehen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre, so Kids, Teens, Jugendarbeit, dass es da schon einen Unterschied gibt. Vielleicht ist der Unterschied auch zwischen Stadt und Land ein bisschen krasser, aber wie oft ich dieses Wort einfach gehört habe, hey, ich habe keinen Bock, was du vorbereitet hast. Und in unserer Generation ist so eine tiefsitzende Weigerung, etwas zu tun, was andere einem vorschreiben. Und das ist heute nicht mehr gesund. Damals war die Generation mehr fleißiger als heute. Und Bequemlichkeit gibt es heute mehr als damals. Und was ist Bequemlichkeit? Bequemlichkeit ist eigentlich ein Ausdruck, hey, ich richte mich nicht nach deinem Zeitplan, sondern ich richte mich nach meinem Zeitplan. Und ich rede heute auch, oder insbesondere heute auch zu mir, wo ich echt lernen darf. Hey, wenn man sagt, hey, wenn man bequemlich ist, und das heißt nicht, ich gönne mir mal Zeit zur Ruhe, sondern Bequemlichkeit ist mehr als ich gönne mir mal eine Zeit zur Ruhe, ist ein Ausdruck, hey, ich lebe nach meinen Regeln. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe oder wann ich etwas zu tun habe. Und diese Haltung hat Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Wenn wir Leitern sagen und wenn wir Leitern sagen, hey, ist mir egal, was du sagst, oder und Autoritäten sagen, ist mir egal, was du sagst oder mir vorschreibst, dann hat es Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Weil so wie wir mit Leitern umgehen, so werden wir mit Gott auch umgehen. Er hat uns Autoritäten gegeben, und wo wir lernen dürfen, in Gehorsam zu wachsen. Und wenn wir dort nicht lernen zu wachsen, dann werden wir mit Gott genauso umgehen, mit seinen Regeln, mit seiner was er uns vorschlägt. Und wir müssen nicht tun, was er uns vorschlägt. Er hat uns einen freien Willen gegeben, aber es wird trotzdem Konsequenzen haben. Du darfst den nächsten Vers mal. Zum einen wird Ungerechtigkeit überhand nehmen und Liebe wird erkalten. Ich glaube, den nächsten Vers wollte ich eigentlich haben. Da habe ich die Seiten wahrscheinlich. Genau, das wird Konsequenzen sagen. Und Jesus sagt eigentlich, hey, ihr seid meine Freude, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn wir jetzt aber gelernt haben, nee, ich mache nicht das, was du tust, im Irdischen als auch gegenüber Jesus, dann verlieren wir die Freundschaft zu Gott, die Freundschaft zu Jesus. Und es geht gegenüber Menschen natürlich nicht um blindes Gehorsam, sondern es geht um eine generelle Haltung, Grenzen zu akzeptieren. Und wenn wir Grenzen akzeptieren, dann wird es unseren Glauben stärken, dann werden wir unser Herz auch bewahren. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Weil Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Weil die Missachtung Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich glaube, wenn wir uns unterstellen unter Gottes Regeln, dann werden wir ein brennendes Herz behalten. The next generation. 65 bis 79, die Generation X wird die genannt. Die erlebt in der Jugend das Chernobyl-Ereignis, Unglück, den Kalten Krieg. War geprägt durch Abgrenzung und Individualität, spielte eine große Rolle. Auf die Hippies folgten der Punk, auf Pop die Schlager, Heavy Metal und unzählige weitere Musikrichtungen. Und man wollte sich immer wieder abgrenzen von Dingen und dadurch hat man seine eigene Identität bestärkt. Und heute gibt es unzählige Richtungen und die Welt ist manchmal echt stark polarisierend und das hat man auch in der Corona-Zeit erlebt, wie Leute auf dem anderen herumgehackt sind, wenn er eine andere Meinung hat. Man sieht es im Internet, weil da einfach alle Hüllen fallen und wie Leute aufeinander zugehen und übereinander reden. Und was sagt die Bibel dazu? 1. Petrus 3, Vers 8. Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Menschen bekämpfen sich mit Worten, mit Taten, verletzen sich gegenseitig, machen sich runter. Aber Gott sagt, hey, das ist nicht unser Kampf. So kämpfen wir nicht. Wir haben andere coole Methoden. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir segnen die Menschen. Komplettes Gegenteil von der Welt. Und Gott geht, oder Jesus sagt ganz oft in seinen, auf der Welt, hey, Leute werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Gewöhn dich schon mal dran. Jesus hat, ist so viel angeeckt und sagt, hey, gewöhn dich dran, aber geh weiter und segne. Und das ganz andere Extrem, gegen Extrem von Polarisierung, andere fertig machen und so, ist Empathie. Aus Empathie und vermeintlicher Liebe den anderen stehen zu lassen, wie er ist. Und das muss ich euch ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dieser Ausdruck, naja, ich habe doch nur geliebt. Was kann an Liebe schon falsch sein? Die lieben sich doch. Was kann da schon falsch sein? In Petrus 3, Vers 8, was wir gerade gelesen haben, steht schon, dass wir Mitgefühl zeigen sollen und barmherzig zueinander sein sollen. Aber in 1. Korinther 13 steht auch, 13 Vers 11, Liebe freut sich an der Wahrheit. Und Jesus war barmherzig und er war einfühlsam und trotzdem hat er die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert. Die Frau am Brunnen hat er mit der Wahrheit konfrontiert. Aber nicht auf verurteilende Art und Weise, sondern ihr gesagt, hey, es gibt was viel, viel Besseres. Ich weiß, dass du brauchst und ich will dir lebendiges Wasser geben. Hey, ich habe was Besseres für dich. Und in unserer Gesellschaft wird es, glaube ich, echt betont, dass wir immer tolerant sein sollen und den anderen verstehen sollen und sich mal in die Lage des anderen versetzen sollen. Und als Christ musst du doch lieben. Ja, das ist alles wichtig und alles richtig, aber die Liebe mutet dem anderen auch die Wahrheit zu. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und in unserer Gesellschaft hat diese Entkopplung von Liebe und Wahrheit manchmal, ja, gab es diese Entkopplung von Liebe und Wahrheit. Johannes Hartl meinte mal, ein Grund, warum Menschen nicht mehr so feurig sind, weil sie aus Grund von Beziehungen und Freundschaften ja, ihre Radikalität für Jesus auf der Strecke lassen. Sagen, hey, ich kann doch meinen Freund nicht verletzen und schweige deshalb lieber. Und dadurch geht meine Radikalität zur Jesusliebe bleibt auf der Strecke. Gedanken sind vielleicht, ich werfe doch nicht meine Kunst oder ja, das, weil diese Menschen, wenn man eben Angst hat, den anderen so zu verletzen, wirft man seine Grundsätze über Bord, wenn man sagt, hey, da kann Liebe und Wahrheit, darf doch nicht stören zwischen unserer Freundschaft. Jesus ist Wahrheit und Gott ist Liebe. So klammern wir das ihnen manchmal aus. Kommt da noch ein Vers? Generation Y. Von 80 bis 95. Generation Y. Warum? Der Wohlstand wächst. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, die Digitalisierung fängt an, die ersten PCs kommen in die Häuser, in die Haushalte rein und ja, dadurch, dass man eben den Wohlstand hat, kann man sich um bestimmte Fragen auch Zeit geben. Früher gab es wahrscheinlich eher keine Sabbatjahre, nun gibt es Sabbatjahre, die Leute nehmen können, manchmal vom Unternehmen auch aus. Früher sind die Leute nach der Schule wahrscheinlich eher arbeiten gegangen oder ins Studium. Heute macht man eher so ein Selbstfindungsjahr oder ein Praktikumjahr, ein Auslandsjahr. Und das ist mega gut, das ist nichts Schlechtes. Und, aber deswegen, ja, die Gesellschaft konnte sich um ganz andere Dinge Gedanken machen. Und es wurden Dinge hinterfragt, Gleichberechtigung auf der Führungsebene, Klimaschutz, Umweltschutz, wie ernähre ich mich richtig, vegetarisch, vegan, Fleisch muss natürlich von Biobauern sein oder von glücklichen Tieren. Es bekam immer mehr Bedeutung, aber stellen wir uns diese Sachen mal vor, in der Nachkriegszeit. Die Leute hätten gedacht, hat dir jemand ins Hirn Jupp. Die waren froh, wenn sie was hatten. Und da landen wir beim nächsten Thema, das Gewissen. Wir haben in unserer Zeit ein verdrehtes Gewissen teilweise. Hey, du kannst bei deinem Flug, wenn du fliegst, deinen Fußabdruck, deinen CO2-Fußabdruck entfernen lassen, wenn du nochmal ein paar Euro, 100 Euro oder keine Ahnung was, nochmal mehr zahlst. Die Organisation baut dann irgendwelche Bäume oder so. Klingt fast wie Atlashandel. Du zahlst irgendwas und kriegst irgendwas. Oder man kümmert sich um fair gehandelten Kaffee und dann hast du ein gutes Gewissen. Ich habe hier, oder auch nicht, doch, hier kommen gleich Bilder dazu, oder? Oder war da Vorbilder? Yes. Genau, ich habe mal gutes Gewissen eingegeben und dann kommen irgendwelche guten Kochen mit gutem Gewissen, wie man richtig wahrscheinlich einkauft, was man einkaufen darf. Oder die Mehrwegtasche, damit man eben auch nicht alles wegwerfen muss. Und das ist alles gut, ist alles wichtig. Aber ja, das ist trotzdem nicht der Kern mit bei Gewissen. Unser Gewissen ist manchmal ist in der heutigen Zeit auf andere Dinge trainiert, als es eigentlich sein sollte. Das hat nichts mehr mit gutem Gewissen zu tun, sondern es hat eigentlich mit einer Ersatzreligion zu tun. Ich mache irgendwas Bestimmtes, damit ich ein gutes Gewissen habe. Aber das, was die Menschen tun, hat eigentlich nichts mehr zu tun mit gutem Gewissen. Und mal den nächsten Vers. Ich habe sie umgedreht. Genau. Wie viel mehr wird das Blut Christi, das sich selbst ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinmachen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott? Ja, das Ganze mit Umweltschutz und Klimaschutz ist alles gut, aber es reinigt nicht das Gewissen. Und das ist nicht der Kern. Nur Gott kann uns reinmachen. Nur Jesus hat uns reingemacht und er kann unser Gewissen reinmachen. Und noch ein anderer Vers. Denn es kommt die Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen sagen, was sie hören möchten. Die Menschen wollen nicht mehr hören, was einen rein macht. Sie wollen nicht mehr hören, hey, du musst zu Gott umkehren, du musst deine Sünden kennen. Sondern sie sagen, hey, nee, du musst auf Umwelt achten, du musst auf Klima achten, du musst auf sich andere Dinge achten, aber auf die richtig wichtigen Dinge müssen sie nicht mehr achten. Wo sind Dinge, die uns wirklich von Gott trennen und wo brauchen wir wirklich Reinigung? Das waren so ein paar Punkte, die mir in den Sinn gekommen sind. Und wenn ich mir so ein paar Generationen angeschaut habe, es gibt noch viel, viel andere Dinge, wo wir eine falsche Prägung haben. Und Jesus oder die Bibel uns eigentlich was ganz anderes vorschreibt. Das ist mal die nächste Folie. Genau. Noch eins weiter. Genau, ich habe es nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ja, wir sind geprägt ein bisschen von einer Wegwerfgesellschaft, aber Gott hat bestimmten Dingen Wert gegeben, der Ehe, dem Leben. Hey, lasst uns das hochhalten. Lasst uns in Ehren halten. Lasst uns da echt einen Fokus drauf legen und lasst uns da nicht einfach Dinge wegwerfen. Selbstbestimmung ist nichts unbedingt Negatives, aber wenn wir nur noch sagen, hey, ich bestimme mein Leben, dann hat Gott auch keinen Platz mehr. Und Jesus will, dass wir Freunde sind von ihm und wir dürfen Freunde sein. Und das ist so ein Geschenk. Und da müssen wir dann trotzdem lernen, auch eben gehorsam zu sein. Genau, Anfeindung, Polarisierung, wie dürfen wir reagieren? Wir dürfen unsere Feinde echt segnen, nicht mit Gegenanfeindung. Über Empathie habe ich gesprochen. Wo will Gott, dass wir Wahrheit sprechen in unserem Umfeld, in unserem Leben? Wenn Menschen was sagen, mich einfach abnicken oder meinen, ja gut, das ist deine Meinung. Jesus hat zu Petrus gesagt, als er gemeint hat, nee, du kannst nicht am Kreuz sterben, hat er gesagt, hey, hat sich umgedreht und ja, geh weg von mir, Satan, gesagt. Hat es natürlich nicht direkt zu Petrus irgendwie gesagt und trotzdem schon, aber er hat so falsche Sachen nicht in sein Umfeld gelassen. Das vertrete Gewissen. Was trennt uns wirklich von Gott? Müssen wir unterscheiden, in welcher Prägung sind wir? Und vielleicht, wenn wieder ein Thema in eurer Freundschaftsgruppe oder so oder in der Arbeit aufkommt und da so viel gesagt wird, hey, man muss doch das und das machen. Vielleicht habt ihr Mut und sagt, hey, es gibt noch was viel, viel Wichtigeres, nämlich zu Jesus kommen. Ja, Vater, ich bete, dass du uns immer wieder zeigst, in was für einer Suppe wir schwimmen und wo du ja einen anderen Weg hast, eine andere Bedeutung, wo du einen anderen Wert was beimisst. Und ich bete, dass das dein Reich dort reinkommt. Danke, dass wir deine Botschafter sind und dass dein Reich dort reinkommt, wo einfach falsche Wege eingeschlagen werden. Und dass auch, wo wir einfach dem Mainstream folgen und nicht deinen Werten, dass wir da umkehren und deinen Weg einschlagen, weil der ist so viel segensreicher und so viel besser, als die Welt uns geben kann. Yes.